So, einen schönen guten Morgen auch von mir. Der Nico hat uns ja eben schon ein Stück weit eingestimmt in die Thematik, auch ohne das zu wissen. Es ist wichtig, dass man weiß, dass man klare Erwartungen hat für den Gebrauch eines bestimmten Bauteils. Man kann nicht eine Mondrakete verwenden, um ein Auto zu bauen oder ein Unterwasser-U-Boot, sondern man muss klar wissen, wofür ist etwas gemacht und wie muss es auch gebraucht werden, wie muss es eingesetzt werden, damit es seinen Zweck erfüllt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft ist uns das nicht klar. Oft sind wir falsch gepolt oder haben falsche Erwartungen. Und das soll das Thema von heute Morgen sein. Falsche Erwartungen. Ich bin darauf gestoßen, als ich das Markus-Evangelium jetzt in meiner stillen Zeit gelesen habe, bin zweimal da durchgegangen und mir ist das aufgefallen, dass Jesus eigentlich die ganze Zeit dabei ist, falsche Erwartungen zurechtzurücken. Falsche Erwartungen in seiner Familie, falsche Erwartungen bei den hohen, mächtigen Herren, Herodes, Pilatus, die Schriftgelehrten, die Gesetzeslehrer, aber genauso auch die falschen Erwartungen bei dem einfachen Volk und immer wieder auch falsche Erwartungen in seinem engsten Jüngerkreis. Falsche Erwartungen haben sehr negative Konsequenzen, wenn sie nicht zurechtgerückt werden. Es kann dazu führen, dass etwas überhaupt nicht funktioniert hat. Das haben wir eben an dem Beispiel von Nico gehört. Bei uns Menschen führen falsche Erwartungen in der Regel zu Enttäuschung, zu Resignation, zu Frust, aber auch zu Tatenlosigkeit, Passivität und Stillstand. Es ist daher wichtig, dass wir unsere Erwartungen immer wieder hinterfragen lassen, auf den Prüfstand stellen. Und darum soll es heute Morgen gehen. Ich habe zwei Beispiele aus dem Markus-Evangelium herausgegriffen, an denen ich das heute einmal mal deutlich machen möchte. Das sind natürlich nur wenige Punkte. Es gäbe noch viele andere zu nennen. Ich hatte ursprünglich 6 Beispiele, aber ich musste dann nach den 2 einsehen, dass das viel zu viel war. Das erste, das wir uns anschauen, ist eine ganz bekannte Geschichte. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle, aber wir wollen sie heute einfach mal unter dieser Perspektive, unter diesem Blickwinkel falsche Erwartungen uns anschauen. Da geht es um den Gelähmten und seine 4 Freunde. Wir lesen die Geschichte in Markus 2, die Verse 1 bis 5 und ich habe sie euch hier auf die Folie geschrieben, könnt ihr auch gerne mitlesen. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Schnell sprach sich herum, dass er wieder zu Hause sei. Da kamen so viele Menschen bei ihm zusammen, dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Während er ihnen die Botschaft Gottes verkündigte, trugen 4 Männer einen Gelähmten heran. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da brachen sie die Lehmdecke über der Stelle auf, wo Jesus sich befand. Durch das Loch ließen sie den Gelähmten auf einer Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist leider nicht möglich, aber ich hätte es so gerne in dem Augenblick in die Gesichter dieser 4 Freunde geschaut. Warum haben sie diesen Freund, ihren Freund, zu Jesus gebracht? Mit welcher Erwartungshaltung sind sie wohl aufgebrochen und haben all die Mühe, all diese Arbeit aufgewandt, um diesen Mann vor Jesu Füße zu legen? Auch wenn es nicht ausdrücklich in diesem Text steht, ich bin mir sicher, dass sie wollten, dass ihr Freund gesund wird, dass er geheilt wird, dass Jesus wie an vielen anderen zuvor auch an ihrem Freund ein Wunder tut. Und was sagt Jesus? Schlicht, deine Sünden sind dir vergeben. Das stand nicht auf ihrer Rechnung. Das hatten sie nicht erwartet. Sünden vergeben. Sie wollten doch Heilung für ihren Freund. Und doch, Jesus findet es offenbar wichtiger, ihrem Freund die Sünden zu vergeben, als ihn von seiner Krankheit zu befreien. Jesus ist an dieser Stelle mit dem Gelähmten eigentlich fertig. Er hat dem Gelähmten nichts mehr zu sagen. Er hat ihm alles gegeben, was er braucht. Seine Sünde ist weggenommen. Das, was ihn von Gott getrennt hat, ist weg, für immer. Klar, wir wissen, dass die Geschichte weitergeht. Jesus heilt diesen Mann schließlich doch noch. Aber nicht um des Gelähmten willen. Auch nicht um der Freunde willen. Er heilt ihn um allen Zuhörern und insbesondere den Pharisäern, den Schriftgelehrten, die unter den Zuhörern saßen, deutlich zu machen: Ich habe Autorität, genau das zu tun, was ich mit diesem Mann getan habe. Wörtlich heißt es: Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Damit wandte er sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Ich möchte zwei Punkte hier in dieser Stelle herausstellen, die ich für mich gelernt habe. Erstens, es gibt etwas Wichtigeres, als gesund zu sein. Jesus findet es offenbar dringlicher, das Sündenproblem dieses Mannes zu lösen, als das Problem seiner eingeschränkten Gesundheit. Und dabei will ich die Not dieses Mannes in keiner Weise kleinreden. Gelähmt zu sein, war damals noch eine viel größere Einschränkung, ein viel größeres Handicap als heute. Wie geht es dir damit? Was regt sich in deinem Innern, wenn du das hörst? Wenn du so auf Jesus schaust, was würden wir heute von ihm denken, wenn er den Gelähmten nicht geheilt hätte? Wenn es bei der Vergebung seiner Sünden geblieben wäre? Ja, ich weiß, Jesus hat ihn geheilt, aber kennen wir nicht viele Geschichten von Menschen, wo dieser zweite Teil der Geschichte fehlt, wo Jesus zwar Sünden vergibt, aber das Wunder ausbleibt, die Gesundheit nicht kommt, diese dringende Not, die ein Mensch neben seiner Sündenproblematik noch hat, nicht von Jesus durch ein Wunder weggenommen wird? Wir kennen diese Beispiele und wir kennen sie sowohl aus der Bibel als auch aus dem alltäglichen Leben. Ich möchte uns zunächst mal zwei Beispiele aus dem Neuen Testament vor Augen stellen, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind. Zum einen ist da der Apostel Paulus, ein Mann, von dem es heißt, dass Gott durch ihn Zeichen und Wunder getan hat, in so einer beeindruckenden Art, dass sie sogar die Schweißtücher des Paulus genommen haben, haben sie auf andere Kranke gelegt und sie wurden gesund. So stark wirkte Gott durch Paulus. Und doch, als Paulus ihn dann einmal in eigener Sache um ein Wunder bat, dreimal sagt Gott zu ihm nur: Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit. Und dieses Wort Schwachheit kann man durchaus auch mit Krankheit übersetzen, wobei ich jetzt das nicht verengen möchte. Es ist nicht klar, welches Leiden der Paulus an dieser Stelle meint. Er spricht von diesem Dorn im Fleisch, mit dem der Satan ihn schlägt. Aber klar ist, Gott hat es ihm nicht genommen. Es ist ihm geblieben. Und Timotheus, sein Schüler, litt unter ständigen Magenbeschwerden, fühlte sich oft schwach, krank und unwohl. Herr Paul grinst mich an, weil das ist unsere Geschichte, ne, Paul? Und doch erfährt dieser Timotheus von seinem Lehrer, von seinem Mentor Paulus nicht das vollmächtige Heilungsgebet, sondern den schlichten Ratschlag: Nimm etwas Wein, trink nicht nur Wasser. Aber schauen wir in die Gegenwart, so fallen mir wenigstens vielen spontan zwei Menschen bei denen auch diese erste Erfahrung gemacht wurde, die erlebt haben, dass Gott in ihrem Leben ihnen die Sünden vergeben hat, aber auf eine körperliche Heilung warten sie bis heute. Aber sie leben mit dieser Behinderung in einer unwahrscheinlich beeindruckenden Art und Weise. Viele von euch kennen diese Beispiele. Das eine ist Joni Erickson Tada, die 1967, also vor fast 50 Jahren, bei einem Badeunfall einen Bruch der Halswirbelsäule erlitt und seither vom Kopf abwärts gelähmt ist. Sie vermag es, ihre Arme zu bewegen, ein bisschen zu heben und zu senken, und das ist alles. Ansonsten kann sie den Kopf bewegen. Sie malt Bilder mit dem Mund und sie kann einen Rollstuhl bedienen, aber ansonsten ist ihr Leben von A bis Z auf Hilfe von außen angewiesen. Gott hat ihr die Sünden vergeben, aber er hat sie nicht geheilt. Hat Jesus hier etwas falsch gemacht? Hat Joni etwas falsch gemacht? Ich bin sicher, dass die Antwort auf beide Fragen ein klares Nein ist. Als schwerbehinderte Frau schrieb Joni 35 Bücher, darunter eine Biografie, die in 40 Sprachen übersetzt und mehr als 3 Millionen Mal verkauft wurde. Sie ermutigt Menschen, sich Jesus zuzuwenden, um Vergebung ihrer Sünden zu erfahren. Sie ermutigt sie, ihr Leben zu bejahen, anzunehmen, auch wenn sie nicht von ihrer Behinderung, von ihrer Krankheit befreit und geheilt werden. Ein ganz ähnliches Beispiel ist das Leben von Nick Vujicic. Nick wurde 1982 ohne Arme und ohne Beine geboren. Und trotzdem arbeitet er heute als Evangelist und hält Vorträge zum Thema Hoffnung und christlicher Glaube. Das ist für ihn kein Widerspruch zu seiner Behinderung. Er hat erfahren, dass es genug sein kann, wenn Jesus ihm die Sünden vergibt. Ich finde es aber auch einfach spannend an diesem Mann, dass er diese Hoffnung auf ein Wunder bis heute nicht aufgegeben hat. Er schreibt in seinem Buch, dass er bis heute ein paar Schuhe in seinem Schrank hat. Für den Tag, an dem Jesus vielleicht doch ein Wunder an ihm tun wird. Aber bis dahin bejaht er sein Leben, jeden Tag aufs Neue. Das finde ich stark. Wir merken an diesen Beispielen, sowohl aus der Schrift, aber auch an diesen prominenten Personen, es gibt kein Recht auf Gesundheit und es gibt kein Recht auf körperliche Heilung in diesem Leben. Diese Zusage macht die Bibel nicht. Aber wir lesen in der Bibel auch, dass es einen Anspruch auf Vergebung unserer Sünden gibt. In Johannes 1, Vers 9 sagt Gott uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. In dieser Frage müssen wir nicht länger hoffen und bangen. Wenn wir erkannt haben, dass die Sünde unser größtes Problem ist, unser Getrenntsein von Gott, dann dürfen wir damit zu ihm kommen, mit großer Gewissheit und mit voller Zuversicht, dass er uns, genau wie dem Gelähmten, zusprechen wird, deine Sünden sind dir vergeben. Doch ich will zum Schluss nochmal fragen, mit welcher Erwartung führen wir Menschen zu Jesus? Und damit meine ich sowohl unsere eigene innere Erwartung, aber auch die Erwartung, die wir in diesen Menschen wecken. Können wir uns freuen, wenn sie am Ende nur, in Anführungsstrichen, Vergebung ihrer Sünden erfahren, aber andere dringende Lebensnöte bleiben? Sind wir enttäuscht, wenn kein spektakuläres Wunder geschieht? Ich freue mich von Herzen, dass der Gelähmte auch diese Worte "Nimm dein Bett auf und geh nach Hause" hören durfte. Und ich freue mich für jeden Menschen, der eine Heilung durch Jesus erfährt. Aber ich für mich habe mich entschlossen, ich möchte auch lernen und begreifen und es bejahen, dass die Vergebung der Sünden unendlich viel schwerer wiegt als die Heilung einer Krankheit. Denken wir doch einfach mal weiter. Die Vergebung der Sünden versöhnt einen Menschen für ewig mit Gott. Eine Heilung ist immer nur vorübergehend. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Geheilte wieder krank und letztendlich eines Tages sterben wird. Was bleibt dann noch von dem Wunder, das er erlebt hat? Hüten wir uns, dass wir die Vergebung, die Jesus bis heute jedem Menschen anbietet, gering achten, nur weil wir in unseren Tagen, in unserem Land zurzeit wenig Heilungen, wenig Wunder erleben. Machen wir uns deutlich, Jesus tat seine Wunder immer zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort und mit einem ganz bestimmten Zweck. Und hier diente das Wunder als Beweis für seine Autorität, Sünden zu vergeben. Das Wunder sollte also hinweisen auf Jesus als den, der Sünden vergibt. Stellen wir die Dinge nicht manchmal auf den Kopf und machen die Hauptsache zur Nebensache und die Nebensache zur Hauptsache? Zwei Dinge hatte ich euch angekündigt, die ich denke, die wir aus der Geschichte lernen können. Die zweite Geschichte oder der zweite Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, ist, dass wir an vielen Orten heute die Erwartungshaltung sehen, dass eine moderne Gemeinde Ungläubigen, Menschen, die Gott und dem Glauben distanziert gegenüberstehen, den Weg zu Jesus so leicht wie möglich machen müssen. Da wird überlegt, ob ein Kreuz an der Wand hängen darf, ob man in einem evangelistischen Gottesdienst singen oder gar beten darf, weil die Kirchenfremden das ja abstoßen könnte. Bloß kein Hindernis zwischen Jesus und Menschen stellen. Und Jesus zeigt in dieser Geschichte, dass er damit überhaupt kein Problem hat. Jesus nimmt das in Kauf, dass dieser Mann und seine vier Freunde einen hohen Preis zahlen mussten, um zu ihm zu kommen. Stellt euch das mal vor, wir wären jetzt hier in diesem Raum, der Raum ist gepackt voll, die Leute stehen in den Gängen überall, es ist kein Durchkommen und hier vorne steht Jesus und predigt. Und plötzlich fallen da die ersten Brocken oben von der Decke runter. Also das muss Jesus ja gemerkt haben. Ich weiß nicht, wie ihr darauf reagieren würdet, aber ich weiß genau, wie ich darauf reagieren würde. Ich würde gucken und dann würde ich mal irgendjemand schicken, guck mal nach, was da los ist. Und wenn dann jemand käme und sagt, da sitzt ein Gelähmter und vier Leute und die würden gern zu dir kommen, dann würden wir doch sagen, macht mal bitte Platz, dass die durchkommen. Man würde ihnen den Weg leicht machen. Man würde ihnen den Weg bahnen. Jesus nicht. Er lässt diese Leute das Loch in voller Größe raushauen. Und er wusste, dass sie das bezahlen müssen. Er wusste, dass sie das wieder in Ordnung bringen müssen, dass sie das wieder in Stand bringen müssen. Das Leben geht weiter nach so einem Wunder. Und er hatte damit kein Problem. Das überrascht mich. Jesus hat diesen Menschen es nicht leicht gemacht, zu ihm zu kommen. Er lässt zu, dass sie einen Preis dafür bezahlen. Trauen wir uns heute noch, Menschen, die sich bekehren wollen, auch zu sagen, dass es einen Preis kosten wird, wenn sie zu ihm kommen wollen? Dass es Dinge in ihrem Leben gibt, die sie nicht mitnehmen können, die sie hinter sich lassen müssen? Dass sie bestimmte Gewohnheiten oder Lebensstile aufgeben müssen, wenn die überhaupt nicht zu dieser Art und zu dem Charakter Jesu passen? Trauen wir uns das noch? Wie stellen wir Menschen Jesus vor, als den, der sie heilt, ihnen hilft und auf alle ihre Bedürfnisse eingeht? Oder als den, der das Grundproblem ihres Lebens lösen möchte, das Problem ihrer Schuld, das Problem ihrer Sünde, koste es, was es wolle? Hören wir mal, wie Gott seinen Sohn ankündigt. Josef, Sohn Davids, sagt der Engel, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in dir Gezeugte ist vom Heiligen Geist, und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Da steht nicht, er wird sein Volk heilen von seinen Krankheiten. Da steht nicht, er wird ihre Probleme lösen. Er wird sie retten von ihren Sünden. Und auch Nach Pfingsten, in den ersten uns überlieferten Predigten, hören wir beispielsweise einen Petrus sagen: Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Soweit mal zu dieser ersten Geschichte. Die zweite Geschichte ist mindestens genauso bekannt. Es ist die Geschichte von dem sogenannten reichen Jüngling. Ich habe das hier mal den armen Reichen genannt, denn er war arm und reich zugleich, wie wir sehen werden. Auch hier zunächst die Geschichte. Als Jesus sich gerade wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, du sollst keine Falschaussagen machen und niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Rabbi, erwiderte der Mann, das alles habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eins fehlt dir, sagte er. Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Der Mann war entsetzt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Wie schwer, da blickte Jesus seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, in Gottes Reich hineinzukommen, wenn sie viel besitzen. Die Jünger waren bestürzt, aber Jesus wiederholte, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Da gerieten die Jünger völlig außer sich und fragten einander, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus blickte sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Was für eine Geschichte. Am Ende heißt es über den Mann, er war entsetzt. Und die Jünger waren zuerst bestürzt und dann völlig außer sich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin auch immer wieder wenigstens zutiefst beunruhigt, wenn ich diese Geschichte lese. Und vielleicht geht es euch genauso. Und ich ahne, warum. Wir ahnen nämlich alle im Herzen, dass wir reich sind. Wir sind alle in irgendeiner Weise reich. In verschiedener Weise und verschiedener Ausprägung. Nicht jeder ist materiell reich, aber wir haben die Taschen im übertragenen Sinne voll mit Dingen, die wir uns angeeignet haben und die uns wichtig sind, die wir gerne festhalten. Aber es ist noch ein Grund, warum uns das beunruhigt. Ich denke, wenn wir ehrlich sind und uns hineinhorchen, dann sind wir nicht nur reich, sondern wir sind auch ständig bestrebt, noch reicher zu werden. Und auch da denke ich nicht unbedingt an Geld. Wir wollen uns erweitern, entwickeln, besser werden, in welcher Hinsicht auch immer. Und dafür ist dieser Mann ein Beispiel. Er kommt zu Jesus und es wird uns ausführlich beschrieben, wie wir uns ihn in etwa vorstellen können. Er ist jung, er ist wohlhabend, er ist erfolgreich, er zeigt äußerst gutes Benehmen, hat also eine überaus gute Erziehung genossen, er ist streng religiös und wahrscheinlich sah er auch noch gut aus. Also er ist sowas wie Mr. Perfect. Oder du kannst dir auch, wenn du eine Frau bist, Mrs. Perfect vorstellen. Er ist so, wie man eigentlich gerne sein möchte. Er hat das erreicht, sodass das Ende, die Spitze der Leiter, die wir innerlich oder äußerlich oder beides unser ganzes Leben lang hinaufkrabbeln. Wenn ich doch endlich das könnte, wenn ich das in meinem Leben in den Griff bekäme, wenn ich da mich weiterentwickeln könnte, wenn ich dieses Ziel erreichen würde. Und hier haben wir einen Menschen, der sagt, habe ich alles erreicht? Geld, Karriere, nach religiösen Maßstäben tadellos. Und dieser Mann kommt zu Jesus und sagt, das reicht mir nicht. Ich merke, dass das Leben, das ich bisher erreicht habe, von dem die Außenstehenden wahrscheinlich gedacht haben, ey, was fehlt da eigentlich noch? Der sagt, das ist es nicht. Das genügt nicht. Ich bin nicht satt. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Ich denke, das ist die erste falsche Erwartung, mit der diese Geschichte hier aufräumt. Wenn du alles erreicht hast, wonach du im Moment strebst, wonach du dich sehnst, wovon du denkst, wenn ich das habe, wenn ich das bekomme, wenn ich dort endlich mal bin, dann, es wird dich nicht satt machen. Es wird diesen Durst und diesen Hunger nach echtem, wie es hier heißt, nach ewigem Leben nicht stillen. Die zweite falsche Erwartung wird durch die Frage entlarvt, die der junge Mann an Jesus richtet. Guter Rabbi, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Er hat begriffen, dass das, was er erreicht hat, noch nicht genug war, um seinen Lebenshunger zu stillen. Aber er denkt immer noch, dass da noch irgendetwas zu tun wäre, um endlich dorthin zu kommen. Er hat schon so vieles getan und er war schon in so vielen Dingen erfolgreich. Und nach den Maßstäben der menschlichen Religiosität hat er viele Gebote und Vorschriften eingehalten. Und jetzt kommt er zu Jesus. Und der akzeptiert das zunächst. Er widerspricht nicht, als er sagt, Lehrer, das habe ich alles getan, von meiner Jugend an. Aber Jesus konfrontiert ihn mit seiner Aufforderung, alles zu verkaufen, mit dem Kern des Gesetzes, mit der Essenz des göttlichen Gebotes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten so wie dich selbst. Und Jesus zeigt ihm durch diese Aufforderung, geh und verkauf alles und gib den Erlös den Armen. Mein lieber Jüngling, du denkst, du könntest die Gebote Gottes halten, aber da irrst du dich sehr. Ich entlarve mit einem einzigen Satz, woran dein Herz mehr hängt als an Gott und wen du mehr liebst als deinen Nächsten. Jesus bringt ihn an den Punkt, an dem er eigentlich kapitulieren müsste, an dem er eingestehen müsste, Herr, ich kann das nicht. Das ist zu schwer, das schaffe ich nicht. Ich hänge so sehr an dem, was ich bisher erreicht habe. Ich hänge so sehr an diesem meinem Leben, das schaffe ich nicht. Und das Tragische ist, dass er das nicht tut, sondern dass er sich von Jesus abwendet. Ja, aber welcher Mensch schafft das? Ich denke, in dieser Geschichte ist es wichtig, dass wir uns nicht verengen auf das Konkrete, was dieser Mann jetzt hätte tun sollen, nämlich alles verkaufen und den Armen geben. Denn es gibt Menschen, die kriegen das hin. Die können tatsächlich sich von allem Besitz lösen und alles verkaufen. Denen würde Jesus was anderes sagen. Jesus spricht hier etwas an. Etwas in deinem Leben, wo du kapitulieren musst, wo du eingestehen musst, ich kann die Gebote Gottes nicht halten. Ich kann nichts tun, um das ewige Leben zu ererben. Merken wir, dass in dieser Geschichte vier Begriffe gleichgesetzt werden. Also das hat mich beeindruckt beim genauen Betrachten dieser Geschichte. Da steht, Einmal, so kommt der junge Mann zu ihm: Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Dann sagt Jesus: Halte die Gebote. Und dann sagt er: Das habe ich gemacht. Dann sagt Jesus: Willst du vollkommen sein? Ewiges Leben haben, vollkommen sein. Jesus gebraucht das sozusagen synonym. Dann geh und verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Später sagt Jesus zu den Jüngern: Wie schwer ist es für einen Reichen, in das Reich Gottes zu kommen? Ewiges Leben haben, vollkommen sein, in das Reich Gottes kommen. Das sind immer wieder dieselben Dinge. Jesus meint ein und dieselbe Sache. Und am Schluss fragen die Jünger: Wer kann dann gerettet werden? Das wäre der vierte Begriff. Und hier merken also ich kann ja nur von mir reden, ich verenge oft ewiges Leben auf, keine Ahnung, auf zwei oder drei Dinge, die mir einfallen oder gerettet werden. Aber was für eine Breite, was für eine Tiefe, was für eine Dimension steckt in diesen Begriffen? Das Reich Gottes heißt im griechischen Basileia Theou, die Königsherrschaft Gottes. Also in das Reich Gottes hineinkommen heißt, dass Gott in meinem Leben Herrscher und König wird. Dass er in meinem Leben regiert, dass er über mein Leben regiert und dass er in dieser Welt durch mein Leben regiert. Dass seine Wünsche, dass sein Wille in meinem Leben und durch mein Leben geschieht. Und das gelingt eben nur, wenn Gott in meinem Leben gegenwärtig ist. Aber hast du das schon mal in Verbindung gebracht, diese Begriffe ewiges Leben und Reich Gottes, ins Reich Gottes kommen? Hast du in dieser Perspektive schon mal auf dein eigenes Leben geschaut, auf deine persönliche Sehnsucht nach erfülltem Leben? Ewiges Leben, echtes, erfüllendes Leben ist also dasselbe wie ein Leben unter der vollkommenen Herrschaft Gottes. Es gibt kein größeres Glück, keine tiefere Erfüllung und keine umfassendere Befriedigung für das Leben eines Menschen, für das Herz eines Menschen, als die Erfahrung, dass in allem Reden, Tun und Sein die Königsherrschaft Gottes zum Ausdruck kommt. Ein solches Leben ist ein Leben der Vollkommenheit. Und um dahin zu kommen, bedarf es einer Rettung, weil es genauso wie dem Schiffbrüchigen auf hoher See ist es dir unmöglich, dorthin zu kommen. Es sei denn, es kommt jemand, reicht dir die Hand und zieht dich in dieses Reich hinein. Und der reiche Jüngling sehnte sich danach und die Jünger sehnten sich danach. Aber alle dachten, sie könnten irgendwie die Leiter zu diesem Boot hinaufklettern und haben nicht begriffen, dass es der starken Hand Gottes bedarf, die sie da herauszieht. Du kannst dich Gott noch nicht einmal selbst unterwerfen. Nicht durch deine Anstrengung, nicht durch deine eigenen Bemühungen. Auch nicht durch Religiosität. Die Sünde in dir ist so mächtig und so mit dir verwachsen, dass du chancenlos bist, auch wenn du den Kampf mit letzter Gewalt versuchst zu kämpfen. Paulus beschreibt uns, dass er diesen Kampf probiert hat, als strenggläubiger, frommer Jude. Und er zieht das Fazit für sich: Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes. Ich möchte mich so gerne dieser Königsherrschaft Gottes unterordnen. Aber ich sehe eine andere Wirklichkeit in meinen Gliedern. Eine Wirklichkeit, die dem Gesetz meines Sinnes, meines Wollens entgegensteht, widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, die in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Da höre ich Jesus sagen, für Menschen ist das unmöglich, nur für Gott ist das möglich. Und das ist nicht etwas, was einmal in deinem Leben passiert, wenn du dich bekehrst, wenn du dich für Gott entscheidest, sondern das ist etwas, was täglich, was mehrmals täglich der Erneuerung braucht, dass ich immer wieder zurückkehre dazu, sage ich, Herr, ich kann das nicht. Ich kann mich noch nicht mal deiner Herrschaft unterwerfen. Ich kann mich nur immer wieder neu dir ausliefern, kann dir mein Leben hinhalten und kann dich bitten, das zu tun, was ich nicht tun kann. Hör auf zu kämpfen und liefere dich stattdessen dem aus, der das tun kann, was du nicht kannst. Danke Gott, so wie der Paulus das hier gesagt hat, dass er mit dir fertig wird, dass er seine Herrschaft in dir aufrichtet, dass er sein Reich in dir kommen lässt. Nicht durch deinen Reichtum, sondern durch deine Armut. Und wenn du so wie ich oft auf andere Christen schaust, weil die so gut predigen können, weil die so erfolgreich ihren Dienst tun, weil sich durch ihr Leben, durch ihr Zeugnis so viele Menschen bekehren. Ich könnte noch viele tausend andere Sachen aufzählen, die mich an anderen Christen beeindrucken. Aber das ist der falsche Weg. Das macht dich nicht zufrieden. Diese Dinge können diesen Hunger, diesen Durst in dir nicht stillen. Schau also nicht traurig auf diesen Reichtum anderer, sondern freue dich, dass du nichts davon brauchst, um heute in das Reich Gottes zu kommen. Du musst nicht mehr haben, um tiefer in das Reich Gottes vorzudringen, sondern weniger. Lass los, leg ab und liefere dich Gott immer wieder neu aus. Das ist alles, was wir tun müssen. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Christoph Blumhardt, das ich vorgestern beim Aufräumen, fiel mir das in die Hand. Ich habe so ein kleines gerahmtes Bild, das ich mal eine Zeit lang an meiner Wand hängen hatte, in meinem Arbeitszimmer und beim Umzug scheinbar erst mal irgendwo in eine Schublade gelegt. Aber ich glaube, das muss ich nochmal aufhängen. Das hat, fand ich, viel mit dem zu tun, was ich heute an Gedanken weitergeben wollte an euch. Sei stille. Gott macht es und nicht du. Und nicht, was du denkst, sondern was er will. Mit deinem Leben. Das geschieht. Und das wird gut werden, wenn du stille bist vor Gott. Amen.